Herzlich willkommen zurück zu Center Talks, Episode 1.33, wenn mich nicht alles täuscht, ihr Lieben. Jawohl, 1.33, die Week 17 Review Show. Die Regular Season der NFL ist in den Büchern. Wir sind jetzt bei den Playoffs angelangt und ich sage euch, wie das letzte Wochenende verlaufen ist. Mein Gastpicker, der Jesse, kann leider nicht bei uns sein, bekommt aber von mir erstmal das hier zugesprochen.
I am the smartest man alive!
Ja. Was es damit auf sich hat, all das nach dem Intro. So, ihr Lieben, die Woche 17 ist in den Büchern und es war eine Menge los, eine Menge, was passieren konnte. Und eigentlich ist dann am Ende gar nicht so viel passiert, wobei eine Sache doch recht spannend war, fand ich zumindest. Fangen wir aber erstmal an mit den NFL News. Da fangen wir damit an, dass sowohl die Jets als auch die Jacksonville Jaguars und jetzt auch noch heute ganz frisch, oder heute Nacht quasi ganz frisch, die LA Chargers ihre Head Coaches gefeuert haben. Also Adam Gase bei den Jets, Doug Marrone bei den Jaguars und Anthony Lynn bei den Chargers. Diese drei Head Coaches-Positionen sind also offen. Zusätzlich ja noch zu Detroit, Atlanta und Houston, macht also 6 Teams, die aktuell einen neuen Headcoach brauchen. Und da sind eine Menge Namen im Gespräch bei den Jacksonville Jaguars. Unter anderem heißer Kandidat Urban Meyer, ehemaliger Ohio State Headcoach, den ich persönlich überhaupt nicht mag. Sehr schwierige und sehr streitbare Persönlichkeit, aber gut. Das würde wohl vermutlich heißen, dass, behaupte ich zumindest mal, dass es sehr gut möglich ist, dass der Number One Pick dann eben nicht mehr Trevor Lawrence heißt, sondern Justin Fields. Falls es doch Trevor Lawrence wird und die Verantwortlichen sich durchsetzen, gut. Wenn nicht, bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Andere Namen, die im Gespräch sind als neue Head Coaches nächstes Jahr, sind Robert Saleh von den 49ers, der Defense Coordinator, dann Eric Bienemy, wie immer man den ausspricht, das ist der Offense Coordinator der Kansas City Chiefs, und ich habe noch gelesen, dass der Offense Coordinator der Buffalo Bills, mir kommt der Name gerade nicht in den Sinn, auch ein heißer Headcoaching-Kandidat ist. Wir werden sehen, was da passiert. Das wird sicherlich spannend. Außerdem bei den Denver Broncos wird jetzt Ex-General Manager John Elway seinen Posten aufgeben, sprich nicht mehr General Manager sein. Und wird eine andere Rolle im Verein übernehmen. Und ein neuer GM wird da neu reinkommen. Ich bin mal gespannt, ob der mehr Glück hat, einen Quarterback für die Denver Broncos zu organisieren. Ja, das ist soweit die NFL News. Außerdem, dass Matt Sharp wird noch retiren. Quarterback lange Zeit für die Houston Texans, für die Jüngeren unter uns, die sich daran erinnern. Und jetzt zuletzt Backup-Quarterback bei den Atlanta Falcons. Und es scheint so, es ist noch nicht offiziell bestätigt, habe ich zumindest nicht gesehen, aber es scheint so, als würde Larry Fitzgerald die Schuhe an den Nagel hängen. Nach 17 Seasons, das kann man mal machen. Würde mich sehr freuen für ihn. Und oder was heißt freuen für ihn? Eigentlich würde es mich nicht freuen, weil ich ihn gerne spielen sehe. Aber nach 17 Jahren kann man dann doch vielleicht auch mal aufhören, professionell Football zu spielen und sich seinem Privatleben widmen. So, tja, dann haben wir noch, ihr Lieben, einen Menschen, der einen besonderen Song verdient, und zwar diesen hier.
Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they was born.
Raiders Running Back Josh Jacobs, der gute Mann, ist zurück. Ja, die Raiders sind wieder die Raiders und tun, was Raiders so tun. Die Season der Raiders war noch keine 24 Stunden um. Da wurde der gute Josh Jacobs festgenommen, und zwar Flughafen sogar direkt, meine ich. Genau, oder in der Nähe des Flughafens. 4.42 Uhr in der Früh, und wurde aufgegriffen von der Polizei, weil er einen Autounfall verursacht hat, und die Polizei hat ihn ins Krankenhaus gebracht, und da wurde ein Alkoholtest gemacht, und offensichtlich hatte der gute Josh Jacobs ziemlich viel Alkohol im Blut und hat vermutlich auch deshalb diesen Crash verursacht. Ja, so schnell geht's. Raiders zurück und machen Raiders Sachen. So ist das. Und damit jetzt genug von den News. Und ich spiele es gerne nochmal für Jesse, damit er sich in seinem Ruhm sonnen kann. Auch wenn er das sicherlich zumindest bei einem Spiel gerne verhindert hätte. Lieber Jesse, das hier ist für dich. Ja, der gute Jesse hat nämlich, das möchte ich hier mal ganz klar sagen, diese Woche den besten Tipp-Rekord hingelegt, den wir in dieser Show hatten, seit ich Guest-Picker hatte in der Regular Season. Jesse hat 15 Spiele richtig getippt und nur ein einziges falsch, während meine Wenigkeit auch nicht schlimm war. 13-3 ist auch ein ganz gutes Ergebnis, aber 16-1 für Jesse, nur ein Spiel falsch, ist das beste Ergebnis, das wir bisher hatten. Und damit wollen wir dann auch einfach direkt starten. Wenn mir noch so ein paar Sachen einfallen zwischendrin, werde ich die euch sicherlich erzählen. Fangen wir nämlich an mit dem einzigen Spiel, wo der gute Jesse nicht recht gehabt hat. Die Dallas Cowboys 6-9 waren zu Gast bei den New York Giants 5-10. Ich hatte die Giants, weil ich es einfach nicht übers Herz gebracht habe, die Cowboys zu nehmen. Jesse hatte die Cowboys, und gewonnen haben aber die Giants 23-19. In einem Spiel, das lange recht unspektakulär war und dann am Ende mit einer Herzattacke endete. Die Giants hatten ja noch minimale Chancen auf die Playoffs, mussten dafür gewinnen und haben sich das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht, muss man sagen. Sie sind gestartet mit einem Touchdown, das war ganz gut, und haben dann die Dallas Cowboys aufgehalten, haben den Ball zurückbekommen und haben dann direkt vor der eigenen Endzone mehr oder minder gefumbelt. Ich hatte die erste Herzattacke, und die Giants Defense hat dann das gemacht, was sie das ganze Spiel wirklich super gemacht hat. Sie hat die Dallas Cowboys Offense im Zaum gehalten, hat sie zu einem Field Goal gezwungen, und die Giants konnten weitermachen. Insgesamt muss man sagen, hatten die Giants gerade in der ersten Halbzeit häufiger nicht so viele gute Aktionen in der Offense. Viele First Downs der Giants kamen tatsächlich durch Dallas Cowboys Strafen. Zwei, nämlich genau, wo die Dallas Cowboys einfach undiszipliniert waren. Ich könnte jetzt sagen, wie zu erwarten, aber auf jeden Fall First Downs. Die Giants Defense war mal wieder viel auf dem Feld, aber halt eben auch die Cowboys Defense. Weil die Giants Defense das wirklich sehr gut gemacht hat. Insgesamt haben sie Andy Dalton 6-mal gesackt, 3-mal davon Leonard Williams, der damit jetzt auf 10,5 Sacks in der ganzen Season gekommen ist, was ziemlich gut ist. Einziges Problem quasi bei der ganzen Sache ist, dass der gute Leonard Williams ja dieses Jahr auf Franchise Tag gespielt hat, weil man ihn den Vertrag nicht verlängern wollte. Und jetzt durch eine wirklich gute Season leider aus Giants Sicht wahrscheinlich ziemlich teuer wird. Die Giants sicherlich auch irgendwie Interesse haben, ihn zu halten, weil er hat eine wirklich gute Season gespielt. Und wie das so ist, in Contract Seasons gibt man sich immer mehr Mühe offensichtlich. Und Williams, wie gesagt, mit alleine 3 Sacks von den 6 Sacks, die die Giants geschafft haben. Ansonsten aus Giants Sicht mal wieder Evan Engram, ein absoluter Schwachpunkt in diesem Spiel, hat erst einen Ball nicht gefangen, der dann zu einer Interception wurde, die einzige Interception übrigens von Daniel Jones, für die er also auch wirklich nichts konnte. Den Pass hätte Evan Engram fangen müssen, er hat es nicht getan, der Ball geht hoch in die Luft, ein Cowboys-Spieler interceptet ihn, sehr, sehr, sehr ärgerlich, und danach direkt, im Drive danach quasi, sind die Giants in einer ersten und 25 Situation, auch nach einem Chop-Block, der, naja, halt geworfen wurde, und Daniel Jones wirft den Pass, der auch wirklich auch wieder fangbar ist, Evan Engram hat ihn in den Händen und lässt ihn fallen, und was ein 2. und 1 oder 2. und 2, 2. und 3 ungefähr gewesen wäre, war dann halt ein 2. und 25, und die Giants mussten wieder raus mit der Offense, weil sie dann das First Down nicht geschafft haben. Sehr, sehr ärgerlich, und ich hoffe wirklich, die Giants haben schon gesagt, dass sie ihren GM David Gettleman leider verlängern werden. Da hätte ich mir gewünscht, dass dem nicht so ist. Sie tun es aber trotzdem. Und ich hoffe, dass der Herr Gettleman das auch sieht und die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und Evan Engram sagt, nach Hause gehen musst du nicht, aber hier bleiben kannst du auch nicht. Das war mal wieder eine Schweinerei, was der Mann da abgeliefert hat. Ansonsten die Giants mit einer ordentlichen Leistung, die halt gereicht hat gegen ähnlich gute Dallas Cowboys. Das muss man einfach sagen. Es waren zwei Teams, die sich da auf Augenhöhe begegnet sind. Andy Dalton hat sich leider ein bisschen am Finger verletzt, allerdings an der Nichtwurfhand, also das war nicht ganz so schlimm. Daniel Jones, 17 von 25, 229 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception. Andy Dalton, 29 von 47, 243 Yards, kein Touchdown, 1 Interception. Die Giants hatten das Laufspiel gut unter Kontrolle der Cowboys. Insgesamt nur 48 Yards Rushing für die Dallas Cowboys, das ist jetzt nicht so viel. Und bei den Giants Xavier McKinney, der Rookie Free Safety, den man gedraftet hat, am Ende mit einer Interception in der Endzone von Andy Dalton. Das war wirklich sehr, sehr gut und hat den Giants dann auch geholfen, das Spiel zu gewinnen. Wobei man sagen muss, kurzer Herzinfarkt, Infarktfaktor am Ende des Spiels, als die Giants den Ball bekommen und die Zeit auslaufen können mit einem First Down. Erst für 5 Yards laufen und dann legt Wayne Gallman einen Run hin für 6-7 Yards, alles cool, First Down, eigentlich müsste er nur down gehen und alles ist gut, aber nein, er versucht noch extra Yards rauszuholen und fumbelt den Ball und dann ein riesen Scrum und die Refs hatten geruled, dass quasi Gallman den Ball selber recovered hat und während wir bei Mark Sanchez damals den Butt Fumble hatten, hatten wir hier eine Butt Recovery. Wayne Gallman saß nämlich mehr oder minder auf dem Ball und hat ihn nach Ansicht der Refs recovered. Ich finde das in der NFL immer sehr schwer zu sagen bei einem Fumble, wenn da 80 Millionen Leute drauf fallen, wer da jetzt eigentlich den Ball recovered hat, weil letztendlich der könnte den Ball sicher down da unten liegen und dann kommt noch einer und reißt ihm den Ball aus den Händen und dann kriegt der den Ball. Das ist ein bisschen schlecht geregelt, aber auf der anderen Seite, wie willst du es machen? Die sind alle geschult, dahin zu gehen und drauf zu fallen. Am Ende, wie gesagt, hatten die Refs aus Glück, aus New York Giants Sicht zum Glück, geruled, dass Gallman den Ball recovered hatte und dadurch haben die Giants den Ball behalten und konnten aufs Knie gehen. Und hatten damit noch die Chance auf die Playoffs, denn die Dallas Cowboys waren damit eliminiert. Die Washington, Spartak Washington hatte quasi die Chance selber zu gewinnen gegen Philadelphia. Oder halt Philadelphia hätte gegen Washington gewinnen können, / müssen. Dann wären die Giants in den Playoffs gewesen. Kommen wir sicherlich gleich zu. Kommen wir gleich zu. Da habe ich auch ein, zwei Sachen zu sagen, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, die ihr mitbekommen haben, was da gelaufen ist. Nichtsdestotrotz, die Giants damit 6 und 10 am Ende, die Dallas Cowboys auch 6 und 10 und die Giants damit der Nummer 11 Pick und ich habe mir vorgenommen, ich spreche heute mit euch so ein bisschen darüber, wie die Teams jetzt am Ende stehen und was ich Anfang der Saison getippt habe. Die seit Folge 1 dabei sind, haben ja mitbekommen, ich habe eine Prediction-Show gemacht, ganz am Anfang, bevor die Season gestartet ist. und habe euch gesagt, wie ich glaube, dass die Teams abschneiden mit dem Rekord. Und die Cowboys und die Giants, beide 6-10. Und die einen sind ein bisschen besser, als ich gedacht habe. Die anderen sind deutlich schlechter, als ich gedacht habe. Die Giants hatte ich mit 3-13 verortet. Drei Spiele mehr gewonnen. Das ist sehr gut. Vor allen Dingen im Vergleich zum Vorjahr waren die Giants 4-12. Also jetzt verbessert auf 6-10. Da sieht man irgendwie einen Progress. Das ist ganz gut. Die Dallas Cowboys hatte ich tatsächlich mit 12-4 verortet vor der Saison. Ich hatte wirklich gedacht, dass die ein sehr gutes Team sind. Und waren sie nicht. Zu meiner Freude natürlich irgendwo. 12-4 hatte ich getippt. 6-10 ist es am Ende geworden. Und bei den Cowboys ist es sogar eine Verschlechterung zum Jahr davor. Da waren sie nämlich 8-8. Jetzt sind sie 6-10 und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe für die Super Bowl Show, die Super Bowl Preview Show, einen sehr hochrangigen Gast, also was heißt hochrangig, aber einen Gast gewinnen können, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ich sage euch noch nicht, wer es ist, aber ich kann euch sagen, er ist großer Dallas Cowboys Fan und er wird sicherlich das ein oder andere zu sagen haben zum Thema Dallas Cowboys und wie es da weitergeht. Jo, das zu dem Thema und damit ab zum nächsten Spiel. Das waren die Pittsburgh Steelers zu Gast bei den Cleveland Browns. Die Steelers 12-3, die Browns 10-5. Die Browns mussten gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Und oder andersrum, wären mit einem Sieg sicher drin gewesen. War also leicht, win and you are in. Und das haben die Browns auch gemacht, wie Jesse und ich das auch getippt haben. 24-22 für Cleveland. Allerdings doch deutlich knapper, als das, glaube ich, die Browns sich selber irgendwie erwünscht und vorgestellt haben, wenn man bedenkt, dass die Steelers mehr oder minder die Hälfte des Teams geschont haben. Kein Marquise Pouncey auf Center, kein Ben Roethlisberger auf Quarterback, kein TJ Watt in der Defense, viele geschont. Und trotzdem hatten die Browns wirklich Probleme mit diesen Steelers. Die Pittsburgh Defense mit 4 Sacks insgesamt und halten damit ihren Streak am Leben. 4 Sacks und das ohne TJ Watt, das ist schon eine wirklich gute Leistung. Mason Rudolph 22-39, 315 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception. Baker Mayfield 17-27, 196 Yards, 1 Touchdown, keine Interception. Nick Chubb bei den Browns, der überragende Spieler, das kann man so sagen. 14 Carries, 108 Yards im Vergleich dazu, bester Rusher bei den Pittsburgh Steelers, James Conner, 9 Runs, 37 Yards, nicht so viel. Und das kann man schon mal sagen. Wir werden nachher nochmal über die Playoffs reden, aber das Schöne ist, die Pittsburgh Steelers und Cleveland Browns sehen sich direkt wieder, und zwar am kommenden Wochenende in der Wildcard-Runde geht es direkt wieder gegeneinander. Es ist, wenn mich nicht alles täuscht, es täuscht mich nicht. Das ist das Sonntagsspiel und zwar das späte Spiel, also sprich 2.15 Uhr deutscher Zeit. Cleveland Browns at Pittsburgh Steelers. Und das wird sicherlich anders aussehen in der Pittsburgher Mannschaft dann, wenn es in den Playoffs ist und die alle ihre Jungs zusammen haben. Da können sich die Browns, ich sage nicht, dass die Browns chancenlos sind, auch wenn mein lieber Freund Albert Jungmann Thomas sicher da was anderes sagen wird. Also mit so einer Leistung werden die Browns nicht weiterkommen. Knapp gewonnen, aber eben auch gewonnen. Win and you're in, das galt für die Browns und die Browns sind drin. Die Steelers waren ja eh schon qualifiziert im Vorfeld. So, und damit zum nächsten Team, das mit einem Sieg die Playoffs safe hatte. Die Baltimore Ravens ebenfalls. Entschuldigung. Ich wollte ja noch euch sagen, was ich getippt hatte. Bei den Browns und bei den Steelers. Ich hatte die Steelers mit 8-8 getippt und die Browns mit 5-11 tatsächlich. fast richtig. Die Browns mit 11-5, also immerhin die Zahlen stimmten, nur halt falsch rum. Und die Steelers 12-3 statt 8-8, da kann man, denke ich, zufrieden sein. Auch im Vergleich zur Vorseason bei beiden. Pittsburgh war in der Vorseason nämlich 8-8, also 8-8, und Cleveland war 6-10. Also ich habe mich ordentlich vertippt und beide Teams sind in den Playoffs. So, Die Baltimore Ravens, wie gesagt, 10 und 5. Bei den Cincinnati Bengals 14 und 1. Auch für die Ravens galt Win and You're In. Und ja, da braucht man gar nicht so viel zu erzählen zu dem Spiel. Die Ravens haben das sehr, sehr souverän gespielt. 38-3 am Ende für die Ravens. Das hatten Jesse und ich auch beide getippt. Sehr nett von den Ravens war, dass man Cincinnati wenigstens hat den Ehrenpunkt machen lassen oder die drei Ehrenpunkte hat machen lassen und nicht komplett vom Platz geschossen hat. Ansonsten haben die da wirklich nicht viel anbrennen lassen. Lamar Jackson, 10 von 18, 113 Yards, drei Touchdowns aber draus gemacht und eine Interception, das muss man mal sagen, plus 11 Rushes für 97 Yards, das ist wirklich gut. J.K. Dobbins hat auch noch aus 13 Versuchen 160 Yards und 2 Touchdowns beigesteuert auf dem Boden. Und Marquise Brown, 5 Catches, 41 Yards, nicht so viel, aber eben auch 2 Touchdowns rausgemacht. Und nochmal, Lamar Jackson, 113 Pass-Yards, davon 41 zu Marquise Brown. Das ist schon gut und die Ravens damit drin in den Playoffs. Und auch da kommt es zu einem sehr interessanten Rematch. Das werde ich euch aber gleich nochmal in Ruhe alles erzählen, wenn es soweit kommt. Ich hatte die Ravens vor der Season getippt auf 14 und 2. Das stimmt nicht ganz, sie sind 11 und 5, aber das ist okay. Das ist allerdings eine Verschlechterung zum letzten Jahr, da waren sie auch 14 und 2. Knapp daneben also. Und die Cincinnati Bengals sind stehen jetzt bei 4-11 und 1. Und meine Wenigkeit hatte gesagt, dass sie 2 und 14 stehen. Haben also 2,5 Spiele mehr gewonnen, als ich gedacht habe. Glückwunsch dazu. Und ja, so kann es gehen. Auch bei den Bengals, die übrigens im Vorjahr auch 2 und 14 war, immerhin ähnlich wie bei den Giants, eine Verbesserung um 2,5 Spiele. Das ist ganz gut, aber halt immer noch schlecht. Das muss man einfach mal sagen. So, und damit zum nächsten Spiel. Die Miami Dolphins 10 und 5, zu Gast bei den Buffalo Bills 12 und 3. Und auch für die Dolphins galt eigentlich in Win and You're In. Und in dem Fall war es aber verloren. Loss and you're out in dem Fall, das kann ich schon mal verraten. Die Miami Dolphins haben verloren, die Buffalo Bills sind da ziemlich drüber gefahren. 56 zu 26 am Ende für die Bills und das hatten Jesse und ich auch getippt mit den Bills. Ja, den Bills hat gereicht, dass Josh Allen eine Halbzeit gespielt hat. Richtig krass, hätte ich nicht gedacht. Meine Befürchtung war ja, dass die Bills das so ein bisschen locker angehen lassen, aber scheinbar hatten sie richtig Bock zu zocken. Und ist auch immer schön, im Division Rival quasi die Playoffs noch zu klauen, glaube ich. Die Bills haben in allen drei Teams gescored, also via Offense, via Special Teams und auch noch via Defense. Haben alle drei Arten einfach dominiert, haben den Miami Dolphins ganz klar aufgezeigt, dass Tua Tagovailoa noch nicht so weit ist oder nie so weit sein wird. Das wird die Zukunft zeigen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin, wie ihr alle wisst, die ihr hier häufiger zuhört, skeptisch, was das angeht. Und im nächsten, im aktuellen Mock-Draft draften die Dolphins tatsächlich auch einen Quarterback an Position 5, den sie ja von den Houston Texans haben, den Pick. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ansonsten die Buffalo Bills verdammt gut drauf. Josh Allen hat, wie gesagt, nur eine Halbzeit gespielt, hat in der Zeit aber mal eben 18 von 25 Pässen angebracht, 224 Yards erworfen, 3 Touchdowns, 1 Interception und auch Matt Barkley sah nicht katastrophal aus, 6 von 13, 164 Yards, 1 Touchdown, 1 Interception, das ist vollkommen in Ordnung für einen Backup-Quarterback, die sich auch auf eine gute Defense verlassen konnten. Die Dolphins-Defense, die ja wirklich verdammt gut ist, hat einfach nicht gereicht in diesem Spiel, das muss man ganz klar sagen, hat immerhin ihre Interception gefangen, ihre eine Interception und oder zwei Interceptions ja sogar und ist damit die einzige Defense in der NFL dieses Jahr, die in jedem Spiel einen Turnover produziert hat. Das ist schon mal ziemlich gut. Xavier Howard hat 10 Interceptions diese Season, das ist ein verdammt guter Wert, ist meine ich sogar ein Spitzenwert in der Super Bowl Era. Ja, und Tua Tagovailoa musste 58 Mal den Ball werfen, weil im Run-Game nicht viel ging. Hat 35 Pässe davon angebracht. 361 Yards draus gemacht, was für ihn ja schon ziemlich viel ist. aber halt sehr ineffizient. Ein Touchdown, drei Interception, das war einfach nicht gut. Eine Interception, wie gesagt, führte zu einem Pick 6 und ich glaube, die Miami Dolphins, wenn sie gekonnt hätten, haben, glaube ich, geflucht, dass Ryan Fitzpatrick nicht dabei war und ja, leider Corona hat, gute Besserung auf dem Weg. Denn wenn sie gekonnt hätten, hätten sie, glaube ich, Tua gerne gebencht und Fitzpatrick reingebracht, auch wenn das, glaube ich, nicht viel gebracht hätte. Die Bills waren einfach verdammt gut drauf. Ja, die Dolphins einfach noch nicht so weit und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Die Bills jetzt 13-3 und die Dolphins 10-6 und ich hatte da vor der Season vor allen Dingen den hatte ich beiden nicht so viel zugetraut. Ich habe die Bills bei 9-7 gehabt, Asche über mein Haupt, 13-3 wie gesagt und die Dolphins bei 4-12 und die sind jetzt 10-6. Auch das eine Verbesserung bei beiden Teams, muss man sagen. Die Bills letztes Jahr 10-6, die Dolphins 5-11. Das ist also gerade bei den Dolphins mal eben das Doppelte an Spielen gewonnen. Wirklich sehr, sehr gut. Und die Bills sowieso auch sehr, sehr gut. Ich hätte gedacht, dass die Bills eins der Spiele mehr verlieren, was sie dann aber nicht getan haben und wirklich ein verdammt gutes Team geworden sind. Und ja, Glückwunsch, kann man da nur sagen, Buffalo Bills zur AFC East Meisterschaft. Und ja, mea culpa, Asche über mein Haupt. Ich hätte es ihnen nicht so gut zugetraut, auch wenn sie durchaus das Team waren, denen ich den AFC East Sieg zugetraut habe, dass es so deutlich wird. Hätte ich nicht gedacht, Glückwunsch. Und damit ab zum nächsten Spiel. Die Seattle Seahawks 11-4, zu Gast bei den San Francisco 49ers 6-9. Ja, wie ihr euch schon denken könnt, Jesse hatte die Seahawks, der hat ja nur ein Spiel falsch und darüber haben wir schon mal gesprochen. Ich hatte auch die Seahawks und gewonnen haben die Seahawks 26-23. Allerdings muss man ganz klar sagen, haben die sich da ziemlich einen abgebrochen für und ich hätte wirklich gerne gesehen, wie die 49ers ausgesehen hätten, wenn sie ihre ganzen Leute gehabt hätten über die ganze Season. Die 49ers ja eins der Teams mit den größten Pechgeschichten, was große Stars bei den Verletzungen angeht. Die 49ers haben es den Seahawks sehr, sehr schwer gemacht. Man hat keinen großen Klassenunterschied gesehen zwischen beiden Teams lange Zeit. Und das, obwohl die Seahawks alle ihre Starter gespielt haben. Russell Wilson, 20 von 36, 181 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception. Ja, effektiv, aber jetzt nicht viele Yards. Chris Carson, gerade mal 11 Rushes. Für 44 Yards, das ist jetzt auch nicht so geil. Ja, Tyler Lockett durfte mal wieder mitspielen. 12 Catches, 90 Yards, 2 Touchdowns. Müsst ihr euch also überlegen, der hat mehr oder minder fast alleine fast alle Pässe von Wilson gefangen, die ankamen und hat damit die Hälfte seiner Yards gemacht. Wenn man ihn braucht, ist er halt da, weil die letzten Spiele ist er ja ziemlich abgetaucht. DK Metcalf scheint irgendwie angeschlagen zu sein oder gönnt sich eine Ruhepause, ich weiß es nicht. Kein gutes Spiel von ihm, 3 Catches, 21 Yards, nicht ganz so geil. Und da hat sich ja im Spiel vor ein paar Wochen gegen Washington so ein bisschen wehgetan. Und ich hoffe wirklich, dass er jetzt für die Playoffs wieder fit ist für die Seahawks, weil also eine Playoff-würdige Leistung war das nicht. Bei den 49ers, Third-String Quarterback mal wieder, CJ Beathard, 25 von 37, 273 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Das ist okay, für einen Third-Stringer halt immer wieder. Und ja, wie gesagt, hätte mich interessiert, wie das gewesen wäre, wenn die 49ers all ihre Leute gehabt hätten. Denn, um auf jetzt wieder meine Tipps zurückzukommen, ich hatte die 49ers mit 13-3 verortet. Das war jetzt nicht so ganz richtig. 6-10 ist es am Ende geworden. Die Seattle Seahawks 12-4, die hatte ich bei 14-2. Das kommt so ungefähr hin. 2 Spiele weniger gewonnen. Aber dennoch quasi bei den Seahawks verbessert zum Vorjahr. Seattle war im Vorjahr 11-5. Jetzt sind sie 12-4. 49ers waren im Vorjahr 13-3, jetzt 6-10. Das ist eine deutliche Verschlechterung, aber wie gesagt, durch die ganzen Verletzungen irgendwo auch verständlich, auch bei den 49ers sehr spannend, wie das weitergeht, ob die einen Quarterback draften, ob der Defense-Coordinator bleibt und. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel und da hätte der liebe Jesse sicherlich gerne Unrecht gehabt, aber manchmal sind die Picks halt wichtiger als das eigene Team. Die Arizona Cardinals 8-7, zu Gast bei den LA Rams 9-6. Ich hatte die Cardinals, Jesse hatte die Rams. Ausgegangen ist es 18-7 für die LA Rams und das war wirklich ein richtig schlechtes Spiel. Beide Teams nicht Playoff-würdig, auch die Rams nicht. Bei den Cardinals hat sich direkt am Anfang Kyler Murray verletzt und Chris Straveler musste rein, ein ehemaliger CFL-Quarterback, also Canadian Football League Quarterback, und der hatte dann einfach gegen die Nummer 1 Defense der Liga nicht mehr viel zu melden, wobei die Rams, wie gesagt, auch nicht sonderlich gut waren. Von den 18 Punkten, die die Rams aufs Board gebracht haben, war eine Interception, die zu einem Pick 6 zurückgetragen wurde dabei, also 7 Punkte gehen quasi auf Defense-Konto, macht gerade noch traurige 11 Punkte, die die Offense gemacht hat, wobei das auch, nee, stimmt gar nicht, eigentlich hat die Offense sogar nur 9 Punkte gemacht, weil die Defense hat einen Safety noch geschafft gegen die Cardinals, die durch eine Strafe kamen, Holding in der Endzone, aber es war halt ein Defense-Score mehr oder minder. Also 9 Punkte, Hälfte der Punkte hat die Defense aufs Brett gebracht und das war halt ja nicht geil, muss man einfach sagen. Ein großer Unterschied zwischen Walford, der Quarterback für die Cardinals, für die Rams gespielt hat, und Goff habe ich jetzt nicht gesehen. Walford 22 von 38, 231 Yards, kein Touchdown, ein Interception. Straveler bei den Cardinals 11 von 16, 105 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Ja, alles nicht geil und am Ende ist Kyler Murray nochmal zurückgekommen, hat versucht den Helden zu spielen, oder man hat ihm gesagt, er soll der Held sein. Das sah auch erst ganz kurz, ganz gut aus. Die Cardinals kamen mit guten Pässen vor die Endzone der Rams und dann zum einen sehr fragwürdiges Playcalling mit irgendwelchen Runs, Quarterback Runs mit einem Kyler Murray, der nicht richtig laufen kann, ganz komisch. Und dann bei einem Pass eine eigentlich relativ klare Defense-Passbehinderung, die nicht erkannt wurde. Sehr ärgerlich. Und dann hat man sich entschieden, das Field Goal zu kicken. Das musste man zu dem Zeitpunkt weil es schon 18-7 stand. Man brauchte also sowieso 2 Scores. Versucht das Field Goal zu kicken, kriegt das Field Goal geblockt. Und am Ende, wie gesagt, auch einfach nicht verdient gewesen oder wäre nicht verdient gewesen, wenn die Cardinals es in irgendeiner Form gewonnen hätten. Und somit jetzt die Rams in den Playoffs und die Cardinals nicht. Die Cardinals 8-8, die Rams 10-6. Und wenn wir mal auf mein Sheet gucken, ich hatte die Cardinals bei 6-10, also 8-8, immerhin 2 Spiele mehr gewonnen. Und ich hatte die Rams bei 7-9. Die sind bei 10-6, die sind ein bisschen besser, als ich gedacht hätte. Allerdings, ja, hätte das auch anders ausgehen können für die Rams, aber es ist es nun mal nicht. Und damit ab zum nächsten Spiel. Das waren die Jacksonville Jaguars, 1-15, zu Gast bei den Indianapolis Colts, 10-5. Und in dem Spiel war es auch relativ einfach, zumindest für die Colts. Die mussten einfach, dadurch, dass die Dolphins ja in dem frühen Spiel verloren hatten und die Colts das sicherlich auch wussten, mussten die Colts einfach nur gewinnen und waren drinnen in den Playoffs. Es gab sogar die Möglichkeit, noch die Division zu holen, das dahingehend halt interessant wäre, weil das dann entweder der 4th Seed oder der 7th Seed gewesen wäre oder ist. Und die Colts haben gewonnen, das haben Jesse und ich auch predicted. 28-14 ist es ausgegangen. Sicherlich etwas spannender, als die Colts das gerne gehabt hätten, als die Jaguars zwischenzeitlich nochmal dran kamen und Philip Rivers auch nicht so geil aussah, muss man sagen. 17 von 27, 164 Yards, ein Touchdown, eine Interception für Philip Rivers. Aber die Colts hatten halt an dem Tag den Mann in ihren Reihen, der einfach den Unterschied gemacht hat. Mal wieder, muss man sagen, in den letzten Wochen komplett aufgeblüht. Jonathan Taylor, der Running Back von Wisconsin, und das freut mich besonders, weil, wie ihr wisst, bin ich ja im College Wisconsin-Fan und fand Taylor damals schon wirklich mega geil. Der Typ hält so ziemlich alle Big 10 ist das, Records, die es gibt. Jonathan Taylor, nachdem er am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, in der NFL anzukommen, in diesem Spiel 30 Rushing Attempts, 253 Yards, ich sage es noch einmal, 253 Yards, das sind sogar 3 Yards mehr, als Derrick Henry an dem Tag gemacht hat. 2 Touchdowns und freut mich wirklich, dass der in der NFL angekommen ist. Die Colts werden nächstes Jahr ein sehr gutes Backfield haben, wenn Mac halbwegs ordentlich zurückkommt. Dann hast du da Marlon Mack, du hast Jonathan Taylor und Nyheim Hines. Sehr, sehr interessant, was das wird. Auch sehr interessant, wer da Quarterback wird. Ich glaube nicht, dass Philip Rivers noch eine Saison irgendwie schafft. Dafür sieht er einfach nicht gut genug aus. Und ja, die Jacksonville Jaguars, wie gesagt, sahen halt aus wie ein Team, das den Nummer 1 Pick verdient. Mike Glenn, 26 von 42, 261 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception. Zwischenzeitlich mal rangekommen, aber insgesamt ein ungefährdeter Sieg für die Indianapolis Colts. Und auch hier schauen wir auf das, was ich im Vorfeld mir gedacht habe, was passiert. Ich hatte die Jacksonville Jaguars mit 2-14 verortet. Da bin ich mit 1-15 gar nicht, oder 1, doch 1-15 ist es jetzt am Ende geworden. Gar nicht so falsch. Die Indianapolis Colts hatte ich bei 8-8. Da ist es 11-5 geworden. Herzlichen Glückwunsch, Colts. Das ist deutlich besser als das, was ich gedacht hätte, was ihr mit Philip Rivers erreichen könnt. Und wie ich bereits sagte, dadurch, dass die Dolphins verloren haben, sind die Colts in die Playoffs gerutscht. So, und damit zum zweiten Spiel der AFC South. Ist das die AFC South? Ich glaube, es ist die AFC South. Lasst mich schnell nachgucken. Es ist die AFC South. Die Houston Texans hatten die Tennessee Titans zu Gast. Titans 10-5, Texans 4-11 aktuell. Und die Titans, für die war das auch relativ einfach oder andersrum. Die Titans waren vor dem Spiel schon qualifiziert durch die Dolphins-Niederlage, mussten aber gewinnen, um die Division zu gewinnen, mussten sie dieses Spiel gewinnen. Ziemlich einfach. Also auch hier wieder nur die Frage, Vierter oder Siebter. Das war, glaube ich, knapper, als die Titans sich das erwünscht haben. 41-38 ist es ausgegangen. Und nachdem das am Anfang so aussah, als würden die Tennessee Titans da einfach mal drüber fahren, die waren relativ schnell in Führung, haben die Houston Texans sich dann nochmal berappelt, vor allen Dingen in der Offense. Und Deshaun Watson hat einfach gezeigt, dass er ein guter Quarterback ist und dass man da als Head Coach ein sehr interessantes Opening hat, wenn man da hinkommt und einen kurzen Rebuild irgendwie hinbekommt. Man wird definitiv Receiver brauchen und O-Line, aber ein Quarterback ist immerhin schon mal da, der das wirklich gut mal wieder gemacht hat. Deshaun Watson, 28 von 39, 365 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Brandon Cooks, bester Receiver, 11 Catches, 166 Yards, 2 Touchdowns. Ryan Tannehill hat das auch ordentlich gemacht, 18 von 27, 216 Yards, 1 Touchdown, keine Interception. Und Derrick Henry, 34 Rushing Attempts, 250 Yards, 2 Touchdowns. Und damit ist Henry nur einer von 5 Menschen, von 5 Running Backs, die das überhaupt geschafft haben, eine 2000 Yards Rushing Season hinzulegen. Die anderen sind so unbedeutende Namen wie O.J. Simpson, LaDainian Tomlinson und Emmitt Smith und wie hieß nochmal der Cowboys-Spieler? Naja, ihr wisst schon. Mit Cowboys History kenne ich mich nicht so aus. Barry Sanders, Entschuldigung. Emmitt Smith war übrigens Cowboys. Barry Sanders ist der Lions Running Back. Ja, also wirklich nicht viele. Und Derrick Henry ist damit schon wieder Rushing King, also bester Rusher der Liga. Auch das hat vor ihm bisher nur ein einziger geschafft in der Super Bowl Era. Und das ist LaDainian Tomlinson, also sehr exklusive Begleitung für Derrick Henry, der das absolut verdient hat, der ein Megaspiel gemacht hat. Ja, und wie gesagt, am Ende gab es dann nochmal Drama. Die Texans sind nah genug angekommen, haben kurz vor Ende ein Go-Ahead-Field-Goal geschossen und damit stand es auf, oder beziehungsweise ein Field-Goal, der es zum Unentschieden gestanden geführt hat. Es stand dann nämlich auf einmal 38-38. Und die Titans haben sich aber nicht damit begnügt, muss man einfach sagen, und haben innerhalb von 30 Sekunden es mit wahrscheinlich dem besten Wurf, den Ryan Tannehill an den ganzen Tag gemacht hat, sind tief in die eigene Hälfte gekommen, haben einen langen Pass angebracht auf AJ Brown und standen dann auf einmal in Field-Goal-Reichweite für die Titans. Und Ja, Steven Gostkowski, der ja Anfang der Saison so ein bisschen gestruggelt ist mit seinen Field Goal Attempts. Und der war gar nicht dabei, sondern sie hatten einen Rookie-Kicker dabei, weil Gostkowski auf der Covid-Liste stand. Und dann mussten sie erst einen Timeout nehmen, weil die Zeit weglief. Dann hat er das Field Goal getroffen, also er hatte den Kick trotzdem durchgeführt, hat easy getroffen. Dann haben die Texans nochmal ein Timeout genommen und dann wurde der Field Goal Kick erst ausgeführt und der ging ziemlich weit nach rechts und wäre fast vorbeigegangen, ging aber wie man im Fußball sagen würde, an den Innenpfosten und Chicago Bears Fans jetzt weghören, ging halt nach innen und über den Querbalken nach hinten rein und damit gewannen die Tennessee Titans nach einem Doink Field Goal mit 41-38 gegen die Houston Texans und sind damit Tabellenerster in ihrer Division. Und wenn wir mal schauen, was jetzt so ist, Titans, wie gesagt, jetzt 11-5, Texans 4-12 und ich hatte vor der Saison gesagt, dass die Texans 12-4 sind. Die Zahlen waren also auch hier richtig, nur halt andersrum. Und die Titans hatte ich bei 13-3 verortet, mit 11-5, zwei Spiele entfernt, das ist okay. Titans im Vorjahr übrigens 9-7, also deutliche Verbesserung. Texans im Vorjahr 10-6, deutliche Verschlechterung. Und auch wie gesagt, in Houston, da ist ein Quarterback. Ich bin sehr gespannt, wer da der Head Coach wird und wie es da weitergeht. So, kommen wir zu einem Spiel ohne Playoff-Implications, aber es war einfach ein schönes Spiel zum Angucken. Die Chargers gegen die Chiefs, die Chargers 6-9, die Chiefs 14-1. Die Chiefs hatten schon den First Round bei sicher und haben deswegen mehr oder minder keinen mehr gespielt, kein Mahomes, kein Hill, kein Sammy Watkins, kein gar nichts. Ja, Chad Henne auf Quarterback und die Chargers haben das dann gewonnen. Yes, und ich hatte das auch dann auch predicted, 38-21. Für die Chargers in einem munteren Spielchen wirklich. Selbst Chad Henne hat gar nicht so schlecht ausgesehen auf Quarterback. Justin Herbert hat seinen 31. Touchdown geworfen und hat damit den Rookie-Rekord mehr als eingestellt. Der lag ja bei Baker Mayfield mit 27. Hat auch weniger als 12 Interceptions geworfen. Also 31 Touchdowns und weniger als 12 Interceptions. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf, wie viele. Das ist eine ziemlich gute Sache, hat kein Quarterback vor ihm geschafft in seiner Rookie-Season und auch das wird sicherlich ein sehr interessanter Head-Coaching-Job für denjenigen, der ihn da übernimmt. Da kann man eine Menge machen. Eric Bienemi, wie immer der Offense-Coordinator heißt, da bei den Chiefs. Wenn der in Division wechseln würde zu den Chargers, wäre das natürlich mega spannend, vor allen Dingen, aber er hat halt auch Verbindungen nach L.A., also zu den Chargers, habe ich mir von meinem lieben Freund Harry sagen lassen, das wusste ich wieder gar nicht. Bienemi war nämlich Running Back bei den Chargers vor vielen Jahren, hatte also Verbindung hin und ich bin sehr gespannt, wie es da bei den Chargers weitergeht, wenn da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Könnte das eine lustige Division werden in den nächsten Jahren weiterhin mit den Chiefs, den Chargers, den Broncos und den Raiders. Ja, gucken wir auch hier drauf, was ich mir da im Vorfeld ausgedacht hatte. Ich habe gesagt, die Kansas City Chiefs werden 15-1 sein am Ende der Season. Sie sind jetzt 14-2 durch dieses Spiel, das sie verloren haben. Knapp vorbei ist auch daneben. Sehr, sehr guter Rekord also für die Chiefs. Im Vergleich zum Vorjahr waren die Chiefs 12-4, jetzt 14-2, also sogar noch zwei Spiele mehr gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und die Chargers hatte ich bei 5-11 verortet, wie sie übrigens auch im Vorjahr waren, 5-11, sind jetzt 7-9. Also auch hier ein Sprung nach oben, zwei Spiele mehr gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Und Anthony Lynn, wie gesagt, raus. Ich habe jetzt heute schon gesehen, dass die Chargers bei den Giants angeklopft haben und Jason Garrett interviewen wollen als ihren Head Coach. Da bin ich mal sehr gespannt, ob der Herr Garrett das macht oder ob er doch lieber noch ein Jahr Offense Coordinator bei den Giants bleibt. Bleibt abzuwarten. So, nächstes Spiel, die Green Bay Packers 12-3 bei den Chicago Bears 8-7. Und wie es und ich vorausgesagt haben, haben das die Packers gewonnen. 35-16 am Ende, ziemlich deutlich. Die Green Bay Packers sind damit der Number One Seed in der NFC und haben damit den einen Bye. Und die Bears sind trotz ihrer Niederlage in den Playoffs drin, weil die Cardinals ja nebenher verloren haben. Ansonsten Aaron Rodgers mit einem effektiven Tag mal wieder. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat er überhaupt keine Completion gehabt. Am Ende waren es 19 von 24 für 240 Yards. Hört sich nicht so viel an, aber eben wieder 4 Touchdowns aus diesen Attempts gemacht. Mega geil. Und die Bälle diesmal sehr gut verteilt. Devontae Adams war diesmal nicht der Top-Wide Receiver. Das war Valdez-Scandling. Aber ja, Packers sahen wirklich sehr, sehr gut aus. Trubisky 33 von 42, 252 Yards, kein Touchdown, ein Interception. Ja, auch die Bears sahen nicht aus wie ein Team, das was in den Playoffs zu suchen hat. Und ich bin ja weiterhin, das gebe ich zu, ich bin ja weiterhin ein Feind dieses siebten Playoff-Spots, den man da kreiert hat. Und die Bears und die Cardinals haben erfolgreich Werbung dagegen gemacht, gegen diesen siebten Platz. Keins von den beiden Teams hat es einfach verdient, da mitzuspielen. Ja, sonst gibt's zu dem Spiel nicht viel zu sagen. Packers sahen gut aus und ja, der Weg zum Super Bowl, wenn da jemand anders hinkommen sollte, außer den Green Bay Packers, führt durch Lambeau. Frozen Tundra. Das wird sicherlich sehr interessant. So, die Saints. Achso, Entschuldigung, ich wollte euch sagen, was ich hier, ich weiß, ich habe die Packers deutlich schlechter eingeschätzt. Die Bears hatte ich bei 5 und 11 verortet, 8 und 8 immerhin, übrigens wie im Vorjahr auch, also weder verbessert noch verschlechtert. Die Green Bay Packers, wie gesagt, sind wieder bei 13 und 3, genau wie im Vorjahr im Übrigen, ja, Die hatte ich bei 8 und 8 nur, also auch hier, Chapeau. Glückwunsch Green Bay, deutlich besser, als ich das gedacht hätte. Die Saints mit 11 und 4 waren zu Gast bei den Carolina Panthers, 5 und 10. Wir hatten beide die Saints und die Saints sind auch sehr entspannt drüber gefahren, 33 zu 7. Die Saints hatten ja keinen etatmäßigen Running Back im Team, weil Kamara positiv getestet wurde nach seiner ohne Masken-Feier-Aktion. Ty Montgomery ist eingesprungen. Und der hat das richtig gut gemacht. 18 Carries, 105 Yards auf dem Boden. Respekt. Drew Brees, 22 von 32, 201 Yard. 3 Touchdowns, keine Interception. Gnadenlos effektiv. Carolina hat 5 Interceptions mit 2 Quarterbacks geworfen. Also mit Bridgewater und PJ Fleck. 3 Sacks erlaubt. Carolina gibt es nicht viel Gutes zu sagen. Saints sind da sehr entspannt drüber gefahren. Und Carolina halt im Rebuild-Modus. Da darf man auch nicht zu kritisch sein. Die Panthers jetzt 5 und 11. Da waren sie übrigens auch letztes Jahr. Ich hatte sie besser eingeschätzt dieses Jahr. Ich hatte sie bei 9 und 7. Und die Saints bei 12 und 4, die hatte ich bei 11 und 5 verortet. Das ist in Ordnung. Im Vorjahr waren sie 13 und 3. Hatte ich also fast recht. Passt ganz gut. Plus minus ein Spiel ist alles in Ordnung, was die Tippverhältnisse angeht. So, und dann kommen wir noch zum letzten Game of Interest. Lokomotive Washington zu Gast bei den Philadelphia Eagles. Washington 6 und 9. Und die Eagles 14 und 1, das war das Sunday Night Football Spiel. Und hier war ganz klar, wenn die Giants noch in die Playoffs kommen wollen oder andersrum, wenn die Philadelphia Eagles gewinnen, dann sind die Giants in den Playoffs. Andersrum sind die ist Spartak Washington drin. Und Washington hat 20 zu 14 gewonnen. Und man muss wirklich sagen, das war, ja, so ist halt die NFL. Man müsste vermutlich auf eine Draft-Lottery gehen, wenn man das abschalten will. Ich meine, wie gesagt, auch die Steelers haben Leute gepullt, die Chargers haben Leute nicht gespielt, die Bills haben Leute gepullt, obwohl die Bills das sehr gut gemacht haben. Man macht das halt und die Eagles, das Einzige, was man natürlich aus Giants-Fan, was einen da so ein bisschen aufgeregt hat oder aus Fansicht, ist halt, dass die Eagles das nicht von vornherein getan haben und damit das ganz offensichtlich getan haben, sondern sie haben im vierten Quarter erst Jalen Hurts dann gebencht, der, das muss man natürlich fairerweise sagen, auch keine Mega-Leistung bis da angebracht hat, 7 von 20 Pässen angebracht, 72 Yards, kein Touchdown, ein Interception und 8 Rushes für 34 Yards, aber immerhin 2 Touchdowns. Und bei dem One-Score-Game dann da ganz am Ende seinen Quarterback zu pullen, nur um nicht zu gewinnen und dann den Nummer 5 oder Nummer 6 Pick jetzt da zu haben, Das wird eher die Motivation gewesen sein, als ob die Giants in die Playoffs kommen oder nicht. Das, denke ich, war denen wahrscheinlich ziemlich egal. Aber das ist okay. Philadelphia Eagles, ihr könnt dafür dann wieder den Nummer 380 gerankten Wide Receiver an Position 5 draften und die guten für die anderen Teams lassen. Das fände ich ziemlich cool. Und wirklich herzlichen Glückwunsch, das muss man sagen, an das Washington Football Team, nennen wir sie der Ehre halber einmal beim richtigen Namen, die in die Playoffs gekommen sind. Und das war genau meine Befürchtung, da reden wir gleich nochmal schnell drüber. Durch Alex Smith wirklich ein ganz anderes Team in der Offense, durch McLaurin und Gibson, die zurückgekommen sind, auch mehr Waffen, und das sah einfach gut aus, und Alex Smith sei es einfach gegönnt, dass er diese Spiele spielt und gewinnt und dass er nochmal in die Playoffs kommt, nachdem er fast gestorben wäre, und das ist ja nicht untertrieben, damals mit seiner Beinverletzung. Und ja, Smith 22 von 32, 162 Yards, 2 Touchdowns, 2 Interceptions, das noch zur Vollständigkeit halber. Ja, Bitch-Move von den Philadelphia Eagles, aber so kennen wir die Eagles. Und ich freue mich jetzt schon aufs erste Spiel der Giants gegen die Eagles in der kommenden Saison. Und freue mich jetzt schon drauf. Da wird Stimmung gegeben sein, hoffentlich. Und ich hoffe, dass die Giants dann den Eagles mal so richtig den Arsch versohlen. Kommen wir noch zu den Standings. Die Washington Football Club hatte ich deutlich schlechter eingestuft. 2-14 hatte ich getippt. 7-9 ist es geworden. Hauptsächlich, und das muss man auch, wenn ihr zurückgeht zu meiner ersten Show, wenn ihr euch das nochmal anhört, ich habe ganz klar gesagt, 2-14 unter der Bedingung, dass Dwayne Haskins der Quarterback bleibt. Wenn Alex Smith spielt, dann Alex Smith. Und ich glaube, die meisten Spiele von diesen 7 Spielen, die Washington gewonnen hat, waren auch mit Alex Smith auf dem Helm, am Helm, at the Helm, wie der Amerikaner sagt. Also hätte Haskins durchgespielt, hätten die niemals 7 Spiele gewonnen, trotz guter Defense wegen mir. Aber Chapeau, Washington Redskins, 7-9 und damit deutlich besser, als ich das vorausgetippt hatte. Und die Eagles hatte ich bei 8-8, die sind jetzt bei 4-11-1, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Jawohl, 4-11-1, also deutlich schlechter, und das ist immer ein Grund zur Freude. So, kommen wir schnell noch zu den Nap-Games, da gibt es nicht so viel zu erzählen. Die Falcons waren bei den Buccaneers zu Gast. Jess und ich hatten die Buccaneers 27-44 oder 44-27 aus Buccaneers Sicht, die sich da nochmal so ein richtig schönes Feel-Good-Spiel rausgeholt haben, die alle Starter bis zum Ende gespielt haben und ja, alles, glaube ich, mal ausprobieren konnten. Matt Ryan 29-44, 265 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception auf Falcons Seite. Bei den Buccaneers Brady 26-41, 399 Yards, 4 Touchdowns, eine Interception. Und ja, ich glaube, Hauptziel der Tampa Bay Buccaneers war es, irgendwie all ihren Spielern ihre Boni zu verschaffen, die da noch ausstanden mit gefangenen Catches und Sacks und schieß mich tot. Die Buccaneers Offense ist da ganz entspannt drüber gelaufen und hat sich auch hier, glaube ich, ein schönes Trainingsspielchen gemacht. Bisschen besser als die Lions waren die Falcons, aber halt nicht viel. Und dementsprechend ist es relativ einfach ausgegangen. So, kommen wir zum Challenge Game. Die Jets 2-13 zu Gast bei den Patriots 6-9. Ich hatte die Jets. Jetzt hatte die Patriots. 28-14 ist es für die Patriots ausgegangen. Und ja, die Jets haben mich mal wieder gnadenlos im Stich gelassen und waren einfach wieder die Jets der letzten Wochen. Kein Bock, keine Lust. Ziemlich schlechtes Spiel von den Jets. Ja, Glückwunsch, Jesse, wie gesagt. Smartest man alive. Highlight des Spiels, so ein bisschen der Feel-Good-Moment, als Jacoby Myers einen Wide-Receiver-Pass auf Cam Newton wirft und die damit scoren. Hintergrund des Ganzen, Cam Newton hat ein Flag-Football-Team in Carolina gecoacht, bei dem Jacoby Myers der Quarterback war. Und jetzt spielen sie halt zusammen in einem Team und Myers dürfte einen Pass auf seinen ehemaligen Coach werfen, der ihm dann den Touchdown gemacht hat. Super Sache, herzlichen Glückwunsch, aber ja, Cam Newtons Zeit in New England, also in Boston, ist wohl vorbei, wenn man den Berichten glauben darf. Bei den Jets, Sam Darnold, 23-34, 266 Yards, ein Touchdown, 2 Interceptions. Cam Newton, 21-30, 242 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception, 11 Rushes für 79 Yards. War wohl, ich würde sagen, so fast eins seiner besten Spiele als Patriot. Und die Jets sitzen in einer sehr interessanten Situation. Es gibt schon die ersten Spekulationen, dass man den Nummer 2 Pick wegtradet und sich dafür viele Picks holt. Das ist generell eine gute Idee, wenn man keinen Quarterback haben will und sagt, man probiert's noch mal mit Darnold. Dann kann man hier sicherlich eine Menge Kapital aus dem Number 2 Pick schlagen. So, und Patriots, wie gesagt, da wird sich sicherlich auch einiges tun. Cam Newton, die Zeit ist vorbei und vielleicht sollte man endlich mal anfangen und auch Waffen für einen Quarterback draften, den man da hinstellt. Ja, die Jets hatte ich mit 1 und 15 verortet. Auch hier 2 und 14 ist also gar nicht so falsch, dass es am Ende geworden ist. Und die Patriots mit 7 und 9 hatte ich tatsächlich bei 7 und 9 komplett getroffen. Die Patriots von 12 und 4 deutlich verschlechtert. Die Jets von 7 und 9 auch deutlich verschlechtert. Ja, da habe ich mal ganz gut getroffen. Freut mich sehr. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Und damit zum nächsten Spiel. Die Minnesota Vikings 6 und 9 ohne Dalvin Cook. Bei den Detroit Lions 5 und 10. Und ja, sowohl Jesse als auch ich hatten die Vikings. Die Vikings haben es gemacht, 37-35. Schöner Zock, in dem es um nichts mehr ging. Munteres Spielchen, keine Defenses vorhanden. Stafford 20 von 31, 293 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Adrian Peterson, 7 Rushes, 63 Yards und ein Touchdown. Auch sehr cool, wer weiß, wie oft wir Adrian Peterson noch auf dem Feld sehen werden. Vielleicht irgendwann zusammen mit Frank Gore zusammen im Rollstuhl oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr cool, dass der nochmal einen Touchdown machen konnte. Kirk Cousins, 28 von 40, 405 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. Megaspiel. Wäre natürlich schön, wenn er diese Leistung auch mal bringen würde, wenn es um was geht und nicht nur in irgendwelchen sinnlosen Spielen, wo es um nichts mehr geht. Justin Jefferson, 9 Catches, 133 Yards. Und damit über 1400 Receiving Yards in seiner Rookie Season. Das hat nur Randy Moss geschafft vor ihm, also mega. Ich hoffe, der kriegt auch mal irgendwann einen guten Quarterback und ein gutes Team, dass er irgendwas gewinnen kann da bei den Vikings. Und ja, ich bin gespannt, Rookie of the Year. Ihr könnt mir ja mal, wenn ihr Bock habt, in die Kommentare hier schreiben bei Facebook, wer ihr glaubt, dass wer Rookie of the Year wird, beziehungsweise wer die ganzen Awards abräumen wird. Ich sage euch gleich noch meine Vermutung. Und ja, Justin Jefferson auf jeden Fall mit einem sehr starken Punkt dafür. Ansonsten ging es halt in dem Spiel, wie gesagt, einfach um nichts mehr. Und auch bei den Detroit Lions, wie gesagt, ein neuer Head Coach wird gesucht. Es könnte der Daryl Bevelin werden. Das ist der aktuelle Interims-Headcoach, der Offense-Coordinator quasi. Ansonsten ist natürlich auch bei den Lions die Frage, bleibt man bei Matthew Stafford als Quarterback oder wird man versuchen, sich einen neuen Quarterback zu holen, einen jungen Quarterback? Stafford meiner Meinung nach einer der Quarterbacks in dieser Liga, der einfach nicht genug Respekt bekommt, weil er halt einfach bei den Detroit Lions spielt. Das tut einem so leid. Mit einem guten Team hätte ich ihn wirklich gerne mal gesehen in seiner Karriere, um einfach zu schauen, was er kann. Vielleicht ist ja Stafford einer der Kandidaten für Bill Belichick, aber da muss man halt auch wirklich einfach endlich mal ordentlich in die Offense investieren. So, auch hier der Blick auf meine Prediction. Die Detroit Lions hatte ich mit 6 und 10 verortet. Geworden ist es 5 und 11, also nah dran, das passt. Die Vikings mit 7 und 9 sind deutlich hinter meinen Erwartungen geblieben. Ich hatte die bei 11 und 5, geworden ist es 7 und 9. Bei den Lions ist es immerhin ein Fortschritt mit 6 und 10, 3, 12 und mit 5 und 11. 3, 12 und 1 waren die im Vorjahr. Die Vikings waren 10 und 6 und haben sich verschlechtert. Und damit noch zum letzten Spiel, das das erwartete Coin-Flip-Game war. Die Raiders 7 und 8. Zu Gast bei den Denver Broncos 5 und 10. Ich hatte die Broncos, Jess hatte die Raiders. Gewonnen haben die Raiders 32 zu 31. Weil die Season für die Broncos so zu Ende gegangen ist, wie sie gestartet ist mit ihrem Headcoach, der keine Ahnung hat, wann man Timeouts nimmt. Im ersten Spiel hat er vollkommen verkackt, als er das Time-Management so versaut hat. Und auch jetzt, die Situation war im Prinzip, die Raiders scoren am Ende, wollen eine Two-Point-Conversion spielen, sind sich über ihr Personal nicht einig, haben kein Timeout mehr, sind völlig unorganisiert, hätten den Spielzug niemals pünktlich rausbekommen. Und was macht Vic Fangio, der Head Coach der Broncos? Er nimmt ein Timeout auf Defense-Seite, gibt damit den Raiders die Chance, sich zu sortieren. Darren Waller fängt die Two-Point-Conversion von Derek Carr und damit gewinnen die Raiders. Herzlichen Glückwunsch, lieber Jesse, das hast du nämlich gehabt. Ja, shit happens in dem Fall. Es ging um nichts mehr und ja, wie gesagt, also wegen den Tipps mäßig hätte ich es gern richtig gehabt, aber was soll's. Ja, bei den Broncos hat Jerry Jeudy gezeigt, dass er auf jeden Fall ein guter ist. 5 Catches, 140 Yards, ein Touchdown. Schönes Ding, Drew Luck insgesamt 25 von 41, 339 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception. Und Derek Carr, ja, 24 von 38, 371 Yards. Hört sich gut an, 2 Touchdowns, auch ganz nett. Aber halt auch eben 2 Interceptions, macht in der Summe 0. Ja, auch die Raiders, interessanter Punkt, wie es da weitergehen wird, ob man sich von Derek Carr trennt oder auch nicht, oder was man mit Marcus Mariota macht, wie viel Geduld die Raiders mit John Gruden haben, auch das ist ja immer so eine Sache. Ja, der hat einen 10-Jahres-Vertrag, aber die Raiders sind sehr bekannt dafür, dass sie Leute auch mal früher rauswerfen und auch dann nicht bezahlen. Also nochmal, Gruden kriegt ja 10 Millionen im Jahr, das ist schon viel Geld, ja. Bei den Broncos, wie gesagt, mal gucken, ob Drew Luck der Quarterback der Zukunft ist. Vic Fangio wird wiederkommen, hat man schon gesagt. Und ja, mal schauen. Die Raiders damit bei 8 und 8, die Broncos bei 5 und 11. Und wenn wir mal auf meine Prediction gucken, dann sehen wir, dass ich die Raiders bei 8 und 8 getippt habe. Herzlichen Glückwunsch, Johannes, richtig. Und die Broncos mit 6 und 10 auch richtig getippt habe. Das könnt ihr alles, wenn ihr Bock habt, wer es noch nicht gehört hat, in meiner ersten Show, in der Prediction Show nachhören. Nicht, dass jetzt einer sagt, ja, das sagst du ja nur einfach so. Nein, ich habe das wirklich so getippt. Man kann sich das anhören. Und das, liebe Freunde, war die Regular Season der NFL. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Wir sind natürlich hier noch nicht fertig. Wir machen weiter mit den Playoffs und zwar am Donnerstag wird der Coach Lux zu Gast sein, das freut mich besonders. Der Coach Lux war mein erster Gastpicker hier in der Show, damals nur per PDF, am Donnerstag dann per Skype zugeschaltet. Und der Coach Lux ist Buffalo Bills Fan, der wird uns also eine Menge dazu erzählen können, der ist super excited, wie ihr euch das vorstellen könnt. Im Challenge Game steht 7 zu 8 für die Gastpicker. Ich bin also ein wenig im Hintertreffen und muss mal langsam in die Puschen kommen. Ja, und dann wollte ich euch noch meine MVP-Tipps geben. Ich glaube, in der Offense wird es Aaron Rodgers. Einfach weil Patrick Mahomes 2-3 schlechtere Spiele hatte. Vor allen Dingen das Hinspiel gegen die Chargers. Das Spiel gegen die Falcons fällt mir da ad hoc ein und das Spiel gegen die Dolphins, sehr, sehr schwierig. Und er hat einfach auch den besseren Supporting Cast. Ich möchte Josh Allen auf jeden Fall in diese Konversation werfen, der das absolut verdient hätte, der aber auch einen besseren Supporting Cast hat in Buffalo und einfach auch nicht die Lobby, das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen mein Tipp ist, Aaron Rodgers wird Offense MVP. Defense MVP wird vermutlich TJ Watt aufgrund seiner wirklich überragenden Leistung und seinen ganzen Sacks. Ich könnte mir, langsam nochmal zurück. Offense MVP für mich, im Übrigen mein persönlicher Offense MVP ist Derrick Henry. Aber der wird's nicht, weil es ist ein Running Back. Deswegen Rodgers. Defense Rookie, wie gesagt, ich glaube, es wird TJ Watt. Ich würde auch noch Xavier Howard von den Dolphins reinwerfen. Cornerback. Der ja, wie gesagt, 10 Picks gehabt hat in dieser Season, mega gutes Spiel gemacht hat für die Dolphins Defense, aber auch hier glaube ich, dass TJ Watt aufgrund der Sexiness, der Sex einfach da die Nase vorn haben wird, quasi ein Popular Vote. Offense Rookie of the Year wird vermutlich Justin Herbert, wohlverdient auch. Auch Justin Jefferson würde mich nicht wundern und auch nicht erzürnen, denn man muss ja immer überlegen, Justin Jefferson hat das alles geschafft mit Kirk Cousins als sein Quarterback. Also, ne, nicht Patrick Mahomes, nicht Aaron Rodgers, Kirk Cousins war sein verdammter Quarterback und damit über 1400 Yards. Chapeau. Jonathan Taylor, wie gesagt, guter Junge, hat aber einfach nicht konstant genug gespielt, gerade am Anfang, deswegen wird der raus sein. Es wird auf Herbert ohne Jefferson rauslaufen. Und Herbert, wie gesagt, hat es mit seinen 31 Touchdowns und ich glaube 10 Interceptions oder sowas sind es nur mehr als verdient. Also der Offense-Rookie ist so oder so auf jeden Fall well-deserved. Comeback-Player of the Year wird ganz, ganz klar Alex Smith. Da gibt's eigentlich keine zwei Meinungen, hoffentlich, auch wenn Roethlisberger auch in die Playoffs gekommen ist. Aber sorry, wenn es nicht Alex Smith wird, dann gibt's Proteste. Da muss es Proteste geben. Eigentlich müsste man sogar diesen Award nach ihm irgendwie benennen. Ja, und dann haben wir noch Defense Rookie of the Year. Da hätte ich Mitte der Season mich noch sehr schwer getan. Auch hier glaube ich, dass es Chase Young wird. Der Defense End von den Washington Football Team Freunden, weil die, glaube ich, weil das auch wieder so ist, halt Defense End, das ist sexy und das ist der Number 2 Pick gewesen. Also ansonsten hätte man, glaube ich, noch Patrick Queen zur Auswahl von den Ravens, der eine sehr gute Season gespielt hat, und Whitfield heißt er, meine ich, von den Bucks, der Defense Back. Die drei, das dürften so die drei Hauptkandidaten werden. Ich glaube, dass es Chase Young wird. Ja, wie gesagt, schreibt es mir gerne mal drunter. Offense MVP, Defense MVP, Rookie of the Year, Offense wie Defense und Comeback Player of the Year stehen zur Verfügung. Und ja, das war's von mir. Vielen lieben Dank. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und wir hören uns wieder am Donnerstag zur Wildcard Preview Show. Dann mit Coach Lux. Vielen Dank. Einen schönen Abend noch. Bis dann.